Der große Fellner-Life-Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner-Life. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner-Life-Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der Juni 2024. Die Highlights.
Ja, willkommen bei Fellner Live. Willkommen zurück bei Fellner Live. Wir sind jetzt im Juni 2024 angelangt. Immer bei Fellner Live in dieser Woche. Jeder Monat dieses Jahres in einer Fellner Live-Sendung als große Analyse im Rückblick. Jetzt sind wir im Juni und der Juni hat das erste wirklich große politische Erdbeben in diesem politischen Erdbebenjahr 2024 gebracht. Es ging um die EU-Wahl und die Umfragen haben schon angedeutet, es wird einen Sieg der FPÖ geben. Glauben wollte es bis zum letzten Moment niemand. Auf der einen Seite die FPÖ-Wähler, die mit Fabelergebnissen jenseits der 30% gerechnet oder zumindest gehofft haben. Auf der anderen Seite alle anderen, die gesagt haben, die FPÖ bringt ihre Umfragen normalerweise nicht ins Ziel und sie könnte diese Wahl entweder gegen SPÖ oder gegen ÖVP noch verlieren. Schauen wir uns an, wie diese Wahl wirklich geendet hat. Ich darf vorwegnehmen mit einem Sieg, allerdings einem relativ knappen Sieg der FPÖ. Aber es war das erste Mal, dass die FPÖ bei einer bundesweiten Wahl in Österreich auf Platz 1 gekommen ist. Hinter ihr ein überraschend knapper Zweiter, nämlich der Oldie Reinhold Lobatka. Hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa. Aber der hat sich dieses Ticket wirklich verdient mit einem unglaublich starken Wahlkampf. Und nur auf Platz 3 die SPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Schieder. Schauen wir mal auf den Wahlabend und das Ergebnis und dann auf die Analyse von Josef Czapp und Peter Westenthaler. Hier ist das Exit-Poll-Ergebnis von der Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft und das hat in sich, wow! Die Paul-Lazarsfeld-Gesellschaft erwartet die FPÖ in der Bandbreite von 28-30%. Klarer Wahlsieger Harald Wilimski und die FPÖ, da ist nichts mehr zu rütteln. Das ist außerhalb jeder Schwankungs- und Bandbreite. Auf Platz 2, Kopf an Kopf, und zwar wirklich, so wie die Isabel schon vorausgesagt hat, wirklich fast ident, die FPÖ mit 22-24% und die ÖVP mit 21-23%. Das heißt, da kann jeder gewinnen. Da kann Lobatka und die ÖVP mit 23% ins Ziel kommen, die SPÖ nur mit 22%. Das wird ganz, ganz knapp. Das heißt, entweder Türkis oder Rot auf Platz 2. Und dann ein genauso knappes Rennen, hier überhaupt ein Dead Race, könnte man sagen, zwischen den Grünen und den Neos um Platz 4. Die Grünen haben sich tatsächlich erfangen, 10-12%. Die Neos ebenfalls 10-12%. Und jetzt schauen wir gleich auf den ORF-Poll, auf den ORF-Upper-Poll. Der liegt jetzt auch schon vor, auch der ist da. Das ist diese Trendprognose und die haben die FPÖ auch klar auf Platz 1, allerdings nur bei 27%, ist weniger als wir haben. Das heißt, hier ist die Schwankungsbreite 2,5%. Hier wird die SPÖ keine 30% erreichen. Die SPÖ ist hier ganz knapp sogar zurück auf Platz 3, denn Zweiter wird laut dem ORF-Poll um Haaresbreite um 0,5% die ÖVP, die eventuell die SPÖ wirklich im Finish noch abgefunden hat. Also Platz 2 an die ÖVP, 23,5. Platz 3 an die SPÖ, 23%. Platz 4 geht an die Grünen, ex aequo mit den Neos, beide 10,5%. Also ein wirklich dramatisches Ergebnis um Platz 2 und um Platz 4. Unbestritten in beiden Fällen wird die FPÖ diese Wahl gewinnen. Beim ORF und bei der APA mit 27%. Bei uns, wenn wir jetzt zu unserem Poll wieder zurückkommen können, mit 28-30%. Herr Professor, wenn Sie Ihre Zahlen kurz einmal interpretieren. Das ist ja eine Bombe, könnte man sagen.
Also zunächst einmal Das ist eine Exit-Poll, also eine Befragung der österreichischen Wähler am heutigen Tag. Das ist noch kein Wahlergebnis, das erfahren wir erst um 23 Uhr. Aber dieses Wahlergebnis hat es in sich, denn es zeigt zunächst einmal, dass diese Entwicklung, die wir gemessen haben im letzten halben Jahr, dass diese Entwicklung relativ kontinuierlich war. FPÖ war in den Umfragen immer vorne, hat natürlich jetzt noch etwas angeschoben. Der Wahlkampf, die letzten 14 Tage spielen bei so einem Endergebnis eine Rolle. Und wir haben durchaus eine Bandbreite da drin und diese Bandbreite resultiert aus der Statistik. Weil es eine Umfrage ist, gibt es eine Schwankungsbreite.
Aber klar ist ein rauschender Wahlsieg für die FPÖ.
Ein rauschender Wahlsieg mit einer Bandbreite von 2%. Also ich schließe nicht aus, aufgrund unserer Daten, dass es sogar über die 28% ein wenig hinausgeht.
Also aber da eigentlich ist nicht mehr zu rütteln, die FPÖ ist Platz 1.
Ein kontinuierliches Ergebnis. Wir haben die letzten Monate über gemessen, eine starke FPÖ und die FPÖ konnte diese Ernte einfahren. Also das ist eindeutig zu sehen. Ungeheuer spannend ist das Match um den Platz 2. Da wissen wir eigentlich nicht, auch der ORF weiß es nicht, wer macht wirklich den Platz 2. Wir würden vermuten, wenn noch einmal, wir haben eine Schwankungsbreite und die können wir nicht wegdiskutieren, können wir auch Zehntelprozent ausweisen, nur das ist nicht wirklich sehr glaubhaft. Denn eigentlich messen wir nur in einer Bandbreite die Ergebnisse. Und diese Bandbreiten überlappen sich bei ÖVP und SPÖ. Und man kann sagen, bei beiden ist es drin, dass sie Nummer 2 werden. Wir vermuten aber aufgrund der Häufigkeitsverteilungen, dass die SPÖ die etwas besseren Karten hat.
Minimal.
Das ist aber eine minimale Sache. Da geht es wirklich
nur
um
die Dynamik,
Millimeter.
Die Dynamik spricht für die ÖVP, muss man dazu sagen.
Im Augenblick,
weil
das ist
kommt
natürlich
von unten und steigt auf.
Das ist natürlich jetzt die Frage, was ist alles passiert, wie stark wurde mobilisiert. Und da zeigt sich, wir haben ja die Wählermotive auch abgefragt, dass die ÖVP hervorragend ihre treuen Stammwähler abholen konnte. Und das Hauptmotiv, ÖVP zu wählen, war heute, ich wähle immer meine Partei. Also man hat offenkundig über diese Struktur der ÖVP, über die bündische Struktur, sehr stark mobilisieren können. Und das könnte den Unterschied ausmachen. Aber noch einmal, dieser Platz 2 für die ÖVP, die ja von 34% weggestartet ist
und
im Vergleich zu 2019.
Detto, bevor wir zu den Reportern in die Wahlzentrale schalten, die sich hoffentlich schon bereit machen, der Kampf um Platz 4 ist überhaupt völlig offen.
Der Kampf um Platz 4, da besteht sich das, was wir letzte Woche gesagt haben. Die Grünen haben die Delle einigermaßen wieder geglättet, kommen natürlich nicht dorthin, wo sie 2019 waren. Aber der tiefe Absturz, der dürfte Geschichte sein, der dürfte nicht eintreten. Andererseits auch bei den Neos, da haben wir ein Overreporting gehabt im Vorfeld, genau. Da dürfte auch das nicht eintreten.
So.
Also insgesamt ein wirklich spannendes Ergebnis.
So, und jetzt schauen wir gleich in die Zentralen der Parteien. Wir gehen als erstes zur ÖVP, zu David Hermann Menk. Die Frage ist, wie ist dort die Stimmung? Wird dort gejubelt? Freut man sich? Zittert man oder ist man doch enttäuscht, lieber David?
Ich glaube Letzteres. Die Gesichter, die wir gleich erkennen können, hinter mir der ÖVP-Spitze, allen voran Christian Stocker, Caroline Edtstadler, Minister Totschnig, Innenminister Kahner, die sehen jetzt nicht wirklich begeistert aus, denn nach dem jetzigen Stand hat man 2 Mandate verloren. Das bedeutet, von 7 auf 5 Mandate abgestürzt. Und man hätte momentan aber nach dieser jetzigen Trendprognose zumindest den 2. Platz. Also es wird ein wirkliches Kopf-an-Kopf mit der SPÖ werden, aber große Jubelstürme, große Begeisterung, wie wir sie bei der ÖVP noch vor 5 Jahren erlebt haben, bricht hier auf alle Fälle nicht aus.
Danke, lieber David. Das heißt, noch etwas verhalten, die Stimmung bei der ÖVP sehr stumm, fast ein bisschen deprimiert. Und jetzt gehen wir zu Mike Vogel in die FPÖ-Wahlzentrale. Wir gehen dorthin, wo die FPÖ jetzt vermutlich ihren Wahlsieg feiern wird. Mike Vogel, bitte.
Ja, man hört es, da ist eine traumhafte Stimmung hier in der FPÖ-Zentrale in der Lichtenfelsgasse, denn sie haben gerade den Exit-Poll bzw. die ersten Analysen erhalten und natürlich ist da nur mehr mit glücklichen Gesichtern zu rechnen, denn dieses Ergebnis, das haben sich viele der Parteigranten nicht einmal erwartet, aber wie gesagt, jetzt ist es fix oder ziemlich fix und natürlich ist die Freude hier groß. Da sind sich teilweise die Parteitreuen und Parteijünger in die Arme gefallen und haben sich gegenseitig gratuliert. Die haben ja die ganze Zeit in diesem Wahlkampf für die FPÖ bzw. für Harald Wilimski viel getan und sind sie wirklich viel gelaufen. Und jetzt haben sie gesehen, dass auch die Themen von Harald Wilimski Erfolg hatten und dass das österreichische Volk bei dieser Wahl einfach gesagt hat, okay, diese Themen brauchen wir, das ist für uns wichtig.
Wer steht denn da alle auf der Bühne, bitte? Es wird da jetzt heftig gejubelt hinter dir. Wer steht denn da auf der Bühne? Ist da der Harald Wilimski schon dabei oder wer sind die Herrschaften, die da jetzt auf der Bühne stehen?
Nein, Harald Wilimski ist noch nicht dabei, aber der Herr Schnedlitz ist zum Beispiel da. Zuerst war auch der Herr Hofer da, Herr Hafenecker war schon da. Also ein buntes Potpourri der ÖVP, der FPÖ, Entschuldigung.
So, also die FPÖ feiert, sie jubelt, wenn auch verhalten. Bei uns wäre ein Sensationsergebnis drin, 28 bis vielleicht sogar 30%. Der ORF hat die 27. FPÖ etwas niederer und die APA auch, nämlich bei 27%.
Das war der Juni 2024. Die Highlights.
Ja, wir sind im Juni angekommen, meine Damen und Herren. Im Juni eines wirklich, wirklich spannenden Jahres, das für Österreich auch ein Wahljahr war und in dem es ein paar Mal richtig geduscht hat. Und das erste Mal, Sie haben es ja gerade gesehen, so richtig geduscht hat es im Juni bei den EU-Wahlen, wo Harald Wilimski aber sowas von eingeschenkt hat, dass es nur so champagnisiert hat, könnte man sagen. Und wo der Rote Schieder, engster Freund von Josef Czab, versucht hat, noch die rote Fahne der SPÖ zu retten und wenigstens nicht ganz unterzugehen, was ihm zumindest ansatzweise gelungen ist, weil das Ergebnis war besser als dann nachher bei der Nationalratswahl, was ja niemand geglaubt hätte, weil ja jeder gedacht hat, Babler wird die Partei in lichte Höhen führen, in Wahrheit war es der Schieder. So, sagen wir mal was zum Wilimski. Du hast ihn ja immer vorhergesagt als Orakel von Favoriten und letztendlich hat er nicht zuletzt mit der Aufregung von Favoriten in einem EU-Wahlkampf dann auch entsprechend gepunktet.
Der übrigens sehr gern Bier trinkt und nicht Champagner, das mag er nicht so sehr. Ich kenne Harry mittlerweile, ich trinke auch gerne Bier und mit ihm trinke ich überhaupt gerne Bier. Vor allem an diesem Wahltag habe ich gerne Bier getrunken, weil es erstmals der Geschichte war und das wird ihm keiner mehr wegnehmen, dass er die Freiheitliche Partei auf Platz 1 geführt hat. Das ist natürlich historisch, auch wenn es am Ende knapp war. Wir haben das im Studio beginnend mit ungefähr der dritten Woche vor der Wahl im Juni schon ein bisschen festgestellt, dass das sehr, sehr knapp werden wird eigentlich, dass ein Kopf an Kopf rennen wird. Ganz im Gegenteil zur späteren Nationalratswahl, dazu kommen wir noch. Warum das so ist, ist auch leicht erklärt, weil eine EU-Wahl war nie eine Wahl für die Freiheitliche Partei. Das ist immer etwas, das hat nie zusammengepasst. EU-Wahl und Freiheitliche Partei, warum? Weil die protestieren gegen diese EU, nicht zur Wahl gehen, die bleiben zu Hause. Und auch bei dieser Wahl sind sehr viele zu Hause geblieben, viele Freiheitliche, die gesagt haben, lass sie mit der EU in Ruhe. Dann kamen dazu rund 300.000 Wähler, die bei der Nationalratswahl nicht wahlberechtigt waren, die EU-Bürger sind. Und das alles hat dieses Amalgam gegeben, wo es eben knapp war, aber doch, Nummer eins. Und das bleibt dem Harald Wilimski bis an sein Lebensende, dass er erstmals die Freiheitliche Partei zur Nummer 1 gemacht hat, natürlich mit tatkräftiger Unterstützung des Herbert Kickls und allen Ländern. Das war eine perfekte Kampagne und er hat das sehr gut gemacht, sehr glaubwürdig. Er hat eigentlich fokussiert die Kritik, die es ja gibt nach wie vor gegen diese Europäische Union, gegen die Kriegstreiber, gegen die von der Leyen, gegen die Steuergelder, die für das korrupte System in der Ukraine und Zelensky ausgegeben werden. Und das waren die Themen bis hin zu einer Art, wie soll ich sagen, und Unterdrückung, die da herrscht, wo sich eine Kaste von EU-Kommission und wenigen EU-Politikern richten und den Menschen sagen, wie sie zu leben haben. Und da hat der Harald Wilimski genau den Punkt getroffen und deshalb hat er die Wahl spektakulär gewonnen.
Es war ja das Jahr des Harald Wilimski, auch wenn es nicht wirklich aufgefallen ist, aber es war so, weil er ist ja auch einer der Mitarchitekten dieser rechten Achse, die da jetzt in Europa entsteht, von Meloni bis Orban, vor allem Orban, den er ja liebt und der auch ihn liebt. Und dann letztendlich auch Trump, er ist ja der bekennendste Trump-Fan in Österreich immer gewesen und wird von den Trumpisten ja auch entsprechend geschätzt und hofiert. Das heißt, der hat ja wirklich angeräumt.
Ja, eigentlich hat er sich in diesem Jahr entwickelt, wenn man sich das anschaut, zu der außenpolitischen Säule der Freiheitlichen Partei. Er ist bestens vernetzt, sowohl was die Republikaner in Amerika anbelangt, er war der einzige österreichische Politiker, der beim Abschlusskonvent des Trump eingeladen eingeladen, offiziell mit Einladungskarte.
Auch jetzt bei der Inauguration?
Soweit ich weiß, ja, wird auch bei der Inauguration wahrscheinlich einer der Einzigen.
Gerade, dass er nicht in der ersten Reise
ist. Ja, also er ist da. Aber auch mit Viktor Orban in Ungarn, die Patrioten für Europa, gemeinsam mit Herbert Kickl aus der Taufe gehoben, eine neue, ganz, ganz starke Achse, die es da in Europa gibt, gegen die Willkür dieser EU-Bürokraten, die uns immer erklären wollen, wie wir zu leben haben. Und das ist ganz wichtig für die Zukunft, weil ich glaube, dass 2025 ein Jahr sein wird, wo sich hier ein Paradigmenwechsel abspielen wird, weg von der Kriegstreiberei hin zur Friedenspolitik, weg von Kriegen hin zu Frieden. Das wird der Paradigmenwechsel 2025.
Der Josef Czap weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll, wenn ich sein Minenspiel richtig deute. Ich glaube, du siehst ihn nicht als Säule der österreichischen Politik, nein, Punkt 1. Und Punkt 2, du hast uns ja bis zur Wahl vorhergesagt, die SPÖ wird die FPÖ noch einholen. Das ist sie zwar nicht ganz ausgelungen, aber der Lobatka hätte die FPÖ ja fast noch eingeholt. Wer hätte das geglaubt?
Zum Lobatka habe ich immer ein sehr korrektes Arbeitsverhältnis gehabt. Ich war ja auch im Parlament mit ihm gemeinsam im außenpolitischen
Ausschuss. Marathonläufer zum
Beispiel. Der hat einfach immer sehr, wie soll ich sagen, eine sehr offene außenpolitische Konzeption gehabt, mit der man mitziehen hat können, manchmal auch nicht. Und umgekehrt, er mit uns.
Also Lobatka, magst du? Wilimski magst du?
Wilimski ist kein Straßenfeger. Schau, wenn der Peter
eine
halbe Stunde braucht, um zu erklären, warum der Wilimski so super ist, dann sagt das eh alles aus. Ja. Aber erstes Erster, Respekt, und ich will da gar nichts runter oder rauf machen,
nein,
oder kleinreden.
Aber geht bitte.
Nein, überhaupt nicht.
Ich könnte überhaupt auf die Idee kommen.
Aber eine gewisse Ehrlichkeit braucht man schon, ja, schon beim nicht. Diskutieren.
Und die Ehrlichkeit ist ja keine Säule.
Naja,
und
eine Säule ist er wirklich nicht, aber dass dieses Wahlergebnis so war, wie es war bei der Europawahl, hat sein Gutteil die Verantwortung die Europäische Union selbst. Die von der Leyen und die Art der Kriegsrhetorik und die Art, wie da stärker, da ohne Legitimation, ohne wirkliche große Zustimmung in der europäischen Bevölkerung da eingesetzt wird, wo keine, meiner Meinung nach, wirklich keine Initiativen für Waffenstillstand, für Friedensentwicklung geleistet wird. Alle haben gestarrt nach Amerika und gesagt, na, wenn der Trump kommt, dann wird eh alles anders. Ja, jetzt ist er da, jetzt werden wir sehen, ob das dann auch so ist. Hut ab, wenn es ihm gelingt, ja. Weil das ist Gift. Die Sanktionen, die wirtschaftlichen Auswirkungen, die Auswirkungen auf Energie, wenn dieser Krieg weitergeht,
hast du
die europäische
gewählt?
Wirtschaft Schaden.
Hast du Wilimski gewählt? Weil der war der Einzige, der diese Position von dir vertreten hat.
Gib's zu.
Du hast im Juni Wilimski.
Nein, ich
habe sehr viele Sozialdemokraten gegeben, die genauso gedacht haben, haben es trotzdem den Schieder gewählt, weil der Schieder in anderen Punkten absolut unterstützungswürdig ist. In dem Punkt, glaube ich, sind wir nicht ganz einer Meinung. Aber das macht ja nichts. Das ist ja,
aber du hast Wilimski gewählt oder nicht?
Nein, ich habe die SPÖ gewählt. Und das war, glaube ich, ganz gescheit. Nur, eben, man muss sich das so ausschauen. Im Europaparlament hast du jetzt natürlich eine stärkere Gruppe der verschiedenen man sagt Rechten oder der opportunistischen Populisten, das ist richtig. Aber du hast natürlich auch andere Gruppen, das ist auch die Meloni, die mit den Italienern dort eine eigene Politik teilweise sogar verfolgt. Aber du hast dort leider Gottes wieder eine Mehrheit für die von der Leyen. Ich wäre der Meinung gewesen, die soll man nicht mehr noch einmal an die Spitze der EU setzen. Aber leider Gottes wurde das wieder getan.
Gut, jetzt gibt es natürlich auch noch andere Kandidaten bei dieser Wahl im Juni. Es gab den Lobatka, der Czap hat ihn schon gelobt. Mhm. Es gab den Herrn Brandstätter, der ein Überraschungsergebnis erzielt hat, muss man sagen.
Chapeau.
Und dann gab es natürlich die Dame, die ihr hier ja mehrfach
die wir schon alle vergessen haben.
Fast geliebt habt in dieser Sendung, weil sie uns so viele wunderschöne Abende beschert hat, nämlich Lena Schilling.
Nein, es ist ja beeindruckend, wie schnell man eigentlich vergisst. Das, bei der Gelegenheit sei das einmal gesagt, ich meine, das ist jetzt ein halbes Jahr her, ich war halt die EU ein bisschen mehr. Mhm. Und kein Mensch denkt mehr an die Frau Schilling, es ist völlig wurscht.
Jetzt war sie im Nationalrat.
Und sie war aber damals schlagzeilenmäßig wochenlang eigentlich auf den Titelseiten.
Ja, dutzende Male über
sie. Dutzende Male, das heißt ja, man, da sieht man, wie wichtig in Wahrheit zur EU-Wahl ist, nämlich überhaupt nicht. Aber trotzdem, für mich ist es auch hier ein Rätsel nach Nehammer, wie jemand so jemand überhaupt in der Politik sein kann. Nach diesem Sündenregister, der da aufgepoppt ist, Lena Schilling, nach diesem Sündenregister, der da aufgepoppt ist, dass sie offensichtlich eine ganze Fußballmannschaft an Politikern und Journalisten vernadert hat, irgendwas Schlechtes gemacht zu haben. Ich spare mir jetzt die Details, ihnen auch schlüpfrige Geschichten unterstellt hat. Und so jemand ist nach wie vor für die Grünen federführend tätig. Und vielleicht erklärt aber auch das dann letztlich die Niederlagenserie der Grünen, dass die einfach auch den Boden unter den Füßen verloren haben und falsches Personal haben. Vom längst abgetretenen Herrn Kogler, den es wahrscheinlich...
Der die letzte EU-Wahl fulminant gewonnen hat.
Ja, aber der Kogler hätte ja schon am Jahresbeginn gar nicht mehr da sein sollen. Weil der verbraucht war und weil der auch nicht mehr dieses Animo hatte, die Grünen neu zu erfinden. Die Grünen haben ja Existenzkrise im Moment. Die sind überall rausgeflogen, aus allen Landesregierungen, jetzt aus der Bundesregierung. Also die haben eine echte Existenzkrise und dafür trägt natürlich der Parteichef die Verantwortung, in dem Fall der Herr Kogler, der das nicht mehr formulieren kann. Und da hätte es ein paar gebraucht, die da die Reißleine ziehen und die Grünen am Jahresbeginn neu aufgestellt hätten mit einem neuen Personal. Und so ist das halt in die Hosen gegangen. Und die Schilling war ja nur ein Auswuchs dieser Abgehobenheit. Erinnern wir uns, was da dieses Krisenmanagement, wie sie da diese erste Pressekonferenz gemacht haben, die Grünen, und dann alle möglichen beschimpft haben.
Maurer, Vogler.
Nur bei sich selber keinen Fehler gesehen haben. Das ist Elfenbeinturm. Das ist, wir sind ganz oben und ihr seid ganz unten. Ihr seid das Fußvolk und wir sind die Besten. Ganz schlechte Performance.
Josef, du warst ja auch ein bisschen ambivalent zu Lena Schilling, sagen wir mal so. Politisch hat es da die Haare aufgestellt, aber sie hat die Leid getan.
Ich habe mit ihr zweimal Fernsehdiskussionen absolviert. Sie ist eine echte Begabung. Ja.
Echt?
Aber sie hat, ja natürlich, aber sie hat diese Begabung verspielt. Das ist keine Frage. Denn das waren lauter unnötige Dinge, die sie da vom Stapel lassen hat. Sie hat sich damit ins Unrecht gesetzt. Sie hat meiner Meinung nach schwere Fehler gemacht. Das hätten aber eigentlich diejenigen, die sie ausgesucht und kandidiert haben, schon vorher versuchen müssen, herauszufinden, was ist abzuklopfen. Ja. Ist die Krisen sicher? Was hat die sonst alles angestellt und so weiter? Also das war nicht der Fall. Aber ich mag das grundsätzlich nicht, wenn so auf eine junge, beginnende Politikerin oder Kandidatin alle sich hinstürzen wie die Aasgeier. Das mag ich grundsätzlich
die Arme.
Nicht. Nee, mag ich halt nicht.
Aber ist sie die Arme gewesen in diesem Jahr?
Am Ende des Tages war sie nicht die Arme, weil sie herausgestellt hat, dass sie das eigentlich teilweise selbst zu verantworten hat, in einen Strudel
und weil sie ein relativ gutes Ergebnis erreicht hat.
Ja. Trotz alledem, muss man auch sagen, sie hat trotz alledem ein ganz gutes Ergebnis gehabt, das stimmt schon. Aber für die Grünen ist das alles keine Werbung. Schau, du hättest einen kleinen Strich machen gegen die sogenannten Asphaltkleber auf der Straße. Ja, da musst du sagen, Schluss, aus, das ist keine grüne Politik. Wir wollen auch den Planeten retten, aber nicht, indem wir uns abbiegen mit den Händen auf der Straße und den Verkehr behindern. Nur ein Beispiel dafür. Da war bei der Lena Schilling das am Anfang nicht so klar, ob die nicht von denen kommen. Dann hat die auch besetzt in der Lobau, weil die gegen den Lobautunnel war. Da bin ich gar nicht ihrer Meinung gewesen. Mhm. Und wie gesagt, ich würde alle einladen, die da so über den Lobautunnel geredet haben, und die dann Richtung Seestadt und wieder zurück.
Aber leid getan hat sie dir trotzdem. Du siehst sie ein bisschen als politisches Opfer.
Du musst unterscheiden bei mir.
Und bewunderst, dass sie das alles durchgedrückt hat.
Es gibt bei mir eine ironische Empathie. Ja. Hast du jetzt recht gesagt. Das ist der Nehammer. Verdienst nicht. Ja. Aber es ist eigentlich ziemlich amüsant, wie er sich von einem Näpfchen ins andere arbeitet. Ja. Und bei ihr habe ich eine gewisse Empathie gehabt, weil ich das einfach nicht mag, wenn man eine junge Frau am Beginn ihrer Karriere so behandelt.
Aber sie hat sich durchgerettet. Sie hat ein bisschen was Nehammersches an sich, weil sie ist nicht zurückgetreten.
Auch überlebt.
Sie bleibt, sie kassiert ihre EU-Gage und vertritt uns jetzt in Europa, dankenswerterweise.
Ja, nein, die sitzt dort, hat das durchgecheckt, hat sogar jetzt im Nationalrat als EU-Abgeordnete eine Rede gehalten. Die war zwar am Anfang ein bisschen aufgeregt und holprig, aber dann war sie eigentlich ganz gut unterwegs. Aber ob sie die Grünen retten wird, das bezweifle ich. Ich glaube auch, dass die Grünen am Absteigen aus sind, weil ihr Thema, ihr ausschließliches Thema des Klimaschutzes, ich bin für den Klimaschutz, ich bin auch der Meinung, dass man dafür machen muss, aber die haben nur dieses Thema gehabt und haben dieses Thema über alles drüber gestülpt und mit dem haben sie, sagt der Kogler selber, keine Chance mehr gehabt, gescheit abzuschneiden bei der Nationalratswahl. Und außerdem an ihnen biegt der Makel, dass sie jeden Schmarrn der ÖVP mit ganz wenigen Ausnahmen, aber jeden Schmarrn der ÖVP mitgetragen hat.
Zu dem kommen wir gleich. Wir diskutieren gleich darüber, wie ist dieses Jahr wo wir im Juni jetzt in der Hälfte sind, eigentlich politisch gelaufen? Welcher Schmoren ist da von der Regierung produziert worden? Punkt 1. Welche Rolle haben die Grünen dabei gespielt? Und wie ist es möglich, dass Nehammer im Juni noch immer da ist nach der EU-Wahl und sagt, jetzt bleibe ich auch noch zur Nationalratswahl. Wir sind gleich wieder hier.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump, von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live-Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV.
Ja, wir sind mittendrin im Jahresrückblick 2024, in diesem Monat, im Juni 2024, mit Ihrem Lieblingsdiskussions- und Analysepaar mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Und die beiden werden jetzt gleich die Halbzeitbilanz der Regierung in diesem Jahr diskutieren. Das war ja ein Aufreger, der insbesondere in den Duellen Czapp-Westenthaler, aber auch Großborn-Mehner, also in den Fellner Live-Duellen, immer sehr, sehr heiß diskutiert wurde. Nämlich die Frage, ist diese Regierung eine Versagerregierung? Kann sich die bei der Wahl, die im Herbst kommen wird, überhaupt noch halten? Ist Nehammer überhaupt noch einer, der Kanzler bleiben kann, oder wird der aus dem Ballhausplatz hinausgewählt werden? Und kann Herbert Kickl sozusagen einen Homerun antreten und Kanzler werden? Das waren die großen Fragen nach dieser EU-Wahl, als wir also hineingestartet sind in diese große Herbstwahl und den dazugehörigen Wahlkampf. Bitte schauen Sie sich dazu das Duell an. Peter Westenthaler gegen Josef Czapp.
Das war der Juni 2024. Die Highlights.
Lieber Peter, Halbzeit im Juni. Halbzeit dieser Regierung. Da haben ein paar Leute wie du schon gesagt, jetzt fahren wir aber an die Wand. Jetzt wird es eine hohe Arbeitslosigkeit geben, die Wirtschaft kracht. Du hast dich immer über die Inflation beschwert, hast gesagt, das ist eine Katastrophe. Die Leute leiden und schuld ist der Herr Schmähammer, wie du immer gesagt hast.
Und heute haben wir den offiziellen Scherbenhaufen, den damals, erinnern wir uns, keiner wahrhaben wollte. Also man hat ja damals geschummelt und gemogelt, was das Zeug hält. Heute wissen wir das ja, weil natürlich schon im Juni der 21. September am Horizont war, die Nationalratswahl. Und das ist was ganz was Schlimmes, weil die regierenden Politiker, in dem Fall war es der Nehammer, halt den Menschen begonnen hat, Unwahrheiten zu sagen. Das Defizit ist nicht so schlimm, ist unter 3%, die Inflation haben wir im Griff, die Arbeitslosigkeit passt, die Unternehmen florieren. Also die haben uns ja ein Schlaraffenland hier gezeichnet. Und das hat sich jetzt alles nicht nur in Luft aufgelöst, sondern genau als Gegenteil verkehrt, und heute haben wir das Schlamassel, dass wir plötzlich 27 Milliarden zu finanzieren haben, 400 Milliarden Schulden haben, 400.000 Arbeitslose, Betriebe, die abwandern und. Also Skandal, dass jetzt auch schon beginnt, wieder die Energiepreise zu steigen im neuen Jahr. Das sind halt alles Auswüchse einer völlig falschen Politik, und deswegen wundert es mich bis heute. Das ist eine Art, weiß ich nicht, wie im Sport sagt man, die ÖVP hat WO gegeben. Ja? Das ist eine Kapitulation dieser Partei vor den Problemen des Landes, denn hätte sie nicht kapituliert, hätte man den Nehammer natürlich schon im Juni auswechseln müssen. Und ich würde wetten darauf, dass eine Neuaufstellung, die wir damals gefordert haben im Juni der ÖVP, ihr möglicherweise ein besseres Ergebnis dann auch im September bei der Nationalratswahl beschert hat. Das muss man einmal sagen. Und es war ja da eine wirkliche Truppe von Unsympathlern unterwegs. Wir haben das immer gesagt, das Quartett des Schreckens mit dem Herrn Stocker, den Herrn Hanger, Nehammer, Karner, alle wie sie heißen, bis hin zu dem mittlerweile auch schon vergessenen Nationalratspräsidenten. Also da war ja eine Gruppe unterwegs, die aktive Wählervertreibung begangen hat. Und dass das eine ÖVP, wo sehr viele vernünftige, gescheite Leute sitzen, Landeshauptmänner sitzen, nicht erkannt haben im Sommer und hier die Reißleine gezogen haben, ist bis heute ein Rätsel. Die sind sehenden Auges auf den Abgrund zugefahren und letztlich hineingefallen, weil sie jetzt nur mehr Zweiter sind mit Respektabstand hinter der FPÖ.
Ja, dann kam ja, und das ist ja eines deiner Lieblingsthemen hier gewesen, immer bei Fellner Live, das berühmte Burger Kate, der McDonalds-Gau für den Nehammer, wo du immer gesagt hast, das war der Beweis dafür, dass er es A nicht kann und B keine Empathie für die Menschen. Und das hast du ja hier ungefähr 20 Mal vorgesagt.
Das ist mir dann ein Rätsel, dass man das auch nicht mehr korrigieren konnte. Ich habe mir überlegt, naja, vielleicht, wenn sie den auf ein Seminar schicken, auf ein Empathie-Seminar, kann man das lernen. Aber nicht einmal das, es hat ja weitere Entgleisungen gegeben. Erinnern wir uns, Alkohol oder Psychopharmaka oder seinen Parteifolk zugeschrien, hat gesagt, wenn wir die Politik so weitermachen, können wir das entweder Alkohol oder Psychopharmaka einwerfen. Stimmt, hat er recht gehabt. Dann kommt dieser unsägliche Bürgersager. Es gab ja noch genügend andere Verrücktheiten, die es da gegeben hat, auch politische, dass er versprochen hat, den Energieriesen die Gewinne abzuschöpfen, ist nie passiert.
Jetzt hat er einmal kurz gemacht auf deine Empfehlung, und daraufhin ist die Börse zusammengegangen.
Aber er hat die Menschen, darum geht es. Wir hatten einen Kanzler, und der will offenbar wieder Kanzler werden, der die Menschen nicht versteht und sie im Stich lässt. Und das ist das, was man spürt. Und das ist das fehlende Herz, die fehlende Empathie. Und wenn man das nicht hat, dann sollte man nicht als Spitzenpolitiker herumgeistern, sondern das mit dem anderen überlassen. Und ich glaube schon, dass das in der ÖVP immer mehr erkennen, dass hier einer um seinen Posten rittert, aber nicht um Ergebnisse für die Politik. Denn noch einmal, wer sich anstatt eine stabile Koalition mit dem Zweiten, als Zweiter mit dem Ersten, mit dem Wahlgewinner widmet, lieber eine Dreierkoalition bildet mit irgendwelchen linken Fägeln, dann ist man selber schuld und dann wird man nicht erfolgreich sein.
Lieber Josef, ja, du bist ein bisschen sanfter üblich im Umgang als der Westenthaler. Und wenn du sprichst, wird der Frau Nehammer auch nicht so schlecht, wie wenn der Herr Nehammer ist. Naja. Wir entschuldigen uns ausdrücklich für dieses Jahr bei der Kathi Nehammer. Wie würdest denn du dieses Jahr Nehammer zusammenfassen?
Ich spreche deswegen so, weil ich will die vielen Ordensbrüder und Ordensschwestern und Kapläne, die zuschauen, jetzt verschrecken. Ja, und ich meine, wenn ich sage,
als ehemaliger Minister,
wenn ich Empathie meine ich wirklich Empathie. Aber schau, der Gag des Peter Westenthalers, er weiß natürlich auch, es gibt zwei ÖVP in einer ÖVP. Es gibt die einen, da sagt er, das sind die Vernünftigen, die Sperrwenzel ein bisschen in Richtung Blau. Aber, und die anderen wollen es partout nicht in der Bundesregierung. Aber was beide verbindet, beide ÖVPs in der ÖVP ist, die sagen, wenn die da jetzt in so vielen Landesregierungen schon drin sind, dann auch noch in der Bundesregierung, das ist zu viel Blau. Das wollen wir nicht. Und daher hast du da diesen Widerstand, der unterstützen auch den Nehammer, der das auch voranträgt, diese Fahne, nicht zu viel Blau. Er ist zwar nicht grundsätzlich gegen Blau, aber er macht es halt mit dem Schmähkickel nein, ÖVP, ja, aber die ganze ÖVP hat das Schlamassel zu verantworten. Die ganze ÖVP. Das muss man immer wieder sagen. Und zwar sowohl die
anderen.
Mit dem Defizit, mit dem Budget, mit den vielen Fehlentscheidungen, mit diesen vielen Fettnäpfchen, die Einzelnen da sozusagen nicht ausgelassen haben. Und daher bin ich nur dafür, wenn man schon kritisch sich mit Nehammer auseinandersetzt, nie vergessen, dass das die ganze ÖVP ist und nicht nur der Nehammer, aber natürlich ganz wesentlich. Wesentlich ist es der Nehammer, der da die Verantwortung trägt. Schau, und jetzt könnten Sie mal Signale senden. Ein Signal war, wie gehe ich mit dem drohenden Anstieg der Energiepreise um? Das ist für die Wirtschaft wichtig, für die Unternehmer wichtig, es ist für die Leute in den Häusern, in den Wohnungen. Das ist die entscheidende Frage, die über Inflation entscheiden wird, da kann man Empathie entwickeln und beweisen. Ja. Das ist es,
wo. Da willst du einen Deckel.
Ich will einen Deckel, ja, aber die sagen, lieber sollen die Leute wirklich leiden, ja, und die Unternehmer Probleme haben, aber deckeln darf man aus ideologischen Gründen nicht, weil deckeln, das ist Kommunismus. Ja, und das ist nicht Kommunismus, sondern deckeln ist ein Eingriff in die Marktwirtschaft, zeitlich begrenzt, damit nicht die Leute das Problem haben, dass sie nicht mehr das Heizen zahlen können und die Unternehmer pleite gehen. Und das, finde ich, ist das Entscheidende. Und da kann ich, schau, der sagt, wir haben natürlich abschöpfende Übergewinne, das ist schon okay, haben wir eh immer gesagt. Was geschieht aber damit? Und es ist nur eine einmalige Leistung. Ich bin aber dafür, dass die Leute nachhaltig entlastet werden, die Wirtschaft nachhaltig entlastet wird. Und das ist noch viel wichtiger, weil der macht einmal mit der Hand so, schwupps, holt sich dort 1-2 Milliarden und dann ihr kein Hund weiß, wo das hinkommt, das Geld. Das macht mich ganz narrisch.
Ja. Ja. Bist du eigentlich auch der Meinung, wie der schlimme Peter Westenthaler, dass der Nehammer in diesem Jahr das Land und vor allem unsere Wirtschaft in den Abgrund oder an die Wand gefahren hat?
Ich glaube, dass der Nehammer oder seine Familie gern die Oranier-Puppenbühne singen. Und zwar aus dem Grund sehen Sie das gerne, weil der Heinz Konrads hat einmal ein Lied gesungen, den Wurstl kann keiner da schlagen. Ich würde das nicht so, natürlich kein Vergleich, ja, aber den Kasperl würde ich sagen, kann keiner da schlagen. Und ich tue es noch einmal, auch das beiseite schieben. Und ich sage, den Nehammer kann keiner politisch erschlagen. Ja, das ist so.
Wieso?
Na, weil der einfach der einzige Garant ist, dass die Dreierkoalition vielleicht noch eine Chance hat. Jeder andere wird das wahrscheinlich nicht mehr durchziehen können, weil der Nehammer hat Folgendes. Der will es politisch und er will persönlich Kanzler sein. Jeder andere, der kommt, sagt, nur Moment, ich komme im Auftrag der Industrie und der Wirtschaft und die wollen haben, dass wir es mit den Blauen machen, damit die Geschenke, die die Blauen versprochen haben, die Wirtschaft, die Teile der Wirtschaft, eh nicht für alle, dass das auch wirklich passiert. Und deswegen sitzt der Nehammer dort und deswegen kann er sich von den Puppenschnitzer dort für die Oranienpuppenbühne einmal eine Figur machen lassen, wo er dann dort auftritt.
Bitte. Wir sind dann ja im Juni in den Wahlkampf gestartet. Ja? Mhm. Und da haben ja ein paar Optimisten wie du und ich gemeint, jetzt kommen Visionen, jetzt kommen Ansagen. In Wahrheit wurden wir hier in diesem Studio belehrt, dass überhaupt kein Geld fehlt, hat uns der Herr Kanzler hier ja gesagt, und dass wir auch kein Sparpaket brauchen werden, hat er auch gesagt, sondern dass wir das durch unser Wirtschaftswachstum im Jahr 2025, er hat ja davon 2 und mehr % gesprochen, der Kuchen so werden wird, dass sich das Ganze von selber finanziert. Wird nicht ganz funktionieren, ist, so wie es jetzt
ist. Das ist, wenn man vom Politiker den Ausflug zum Bäcker macht. Ne? Er hat sich als Bäcker und sagt, mein Kuchen, den ich backe, der wird immer größer und wenn der größer wird, haben alle mehr davon. Das ist eine Voodoo-Ökonomie gewesen, die ihm ja schon damals niemand geglaubt hat. Erinnert euch, erstmals im Sommergespräch erklärt, er konnte es ja gar nicht erklären, weil als ihn dann der Reporter gefragt hat, was wollen Sie jetzt dann einsparen und er von diffusen Förderungen gesprochen hat, aber nicht sagen konnte, eine einzige Förderung, die einsparen möchte, da habe ich schon gewusst, das stimmt was nicht. Es hat schon danach gerochen, als sie uns...
Ja, aber nämlich, das 24 Milliarden führen haben wir nicht gehabt.
Nein,
das ist das Orakel von Favoriten.
Wir waren irgendwo bei 2 Milliarden, wir waren bei einem Defizit von 3 und er und sämtliche, das muss ich übrigens auch mal dazu sagen, nicht nur er, sondern auch alle bezahlten, von der Regierung geförderten Wirtschaftsforschungsinstitute, alle haben geschummelt, alle haben die Menschen angeschwindelt, alle haben belogen die Menschen vor der Wahl und ein paar Tage nach der Wahl ist die Wahrheit an die Oberfläche gekommen, die sich jetzt übrigens potenziert. Jetzt haben wir plötzlich nicht mehr, 4 Milliarden, nicht mehr 8 Milliarden, nicht mehr 15, jetzt haben wir schon über 20 Milliarden, bis zu 27 Milliarden Einsparungsbedarf. Und das ist ja etwas, das ist ja ein Fass ohne Boden. Und dass dann einer sagt, der noch dazu so eine Watschen von den Wählern gekriegt hat, bei jeder Wahl in diesem Jahr, er hat jede Wahl verloren und das mit Bomben und Granaten, dass dann so einer noch hergeht und sagt, ich bin jetzt der, der sagt nicht so wie bisher, er sagt was Neues. Und dass sich dann noch ein Babler und eine NATO-Beate finden, die den Schutthaufen des Herrn Nehammers mit beiden Händen mit wegräumen und denjenigen, der für den Schutthaufen verantwortlich ist, auch noch zum Kanzler wählen, das ist schon ein eigenartiger Zugang zur Demokratie und zur Zukunft. Eigentlich müssten Babler und Beate Meinl-Reisinger aufstehen und sagen, mit dem kann man keine Regierung machen. Nämlich mit Herrn Nehammer schickt es uns einen anderen, einen neuen, mit dem man eine Reformpartnerschaft machen kann. Es passiert einfach nicht.
Zu dem Thema werden wir Czab und Westenthaler noch zweimal hören in dieser Woche. Einmal zur Nationalratswahl im September und einmal zur rasend schnell erfolgenden Regierungsbildung dann im Dezember. Und das ist ja noch eine offene Story. Aber jetzt haben wir im Juni noch einiges zu bieten. Und zwar die Fußball-Euro, bei der wir alle ausgeflippt sind, und die Hochzeit des Lugner, die Hochzeit des Richard Lugner, wo die Tränen geflossen sind. Zur Fußball-Euro, du warst überrascht?
Ich war sehr positiv überrascht. Es war fantastisch, wie dieses Team gekämpft hat. Es ist ja so bezeichnend, dass in einem Jahr, wo derjenige auch politisch, der für einen Systemwechsel steht, dann auch Erster geworden ist, dass im Sport genau das Gleiche passiert. Da kommt einer daher und sagt, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, die letzten Jahre, euer Fußballsystem ist ein Topfen und macht ein neues System. Und mit diesem System gewinnt
Rangnick,
er plötzlich.
Meinst du?
Ich meine Ralf Rangnick. Gewinnt er plötzlich.
Da bist du ein ähnlicher Fan wie beim Kickl.
Titel und Rang nichts
mit einer kleinen Einschränkung. Mit einer kleinen Einschränkung, ich sage das jetzt auch ganz unverblümt, ich sage immer alles unverblümt. Ab dem Zeitpunkt, wo Rangnick begonnen hat zu politisieren, ist es bergab gegangen. Und das sollte man halt nicht. Man sollte bei seinem Metier bleiben. Das war nämlich genau vor dem berühmten Türkei-Spiel, als plötzlich irgendwie eine Gutmenschendiskussion ausgebrochen ist, über die Europameisterschaft und über das Verhalten der Franzosen etc. Man tut das einfach nicht. Man bleibt bei seinem Metier, denn plötzlich mussten die Spieler Fragen beantworten, die sie in Wahrheit gar nicht beantworten wollen, nämlich zu politischen Ereignissen.
Aber Rangnick ist für dich trotzdem noch eine große Figur des Jahres.
Absolut, das ist ja sowieso der beste Trainer, den man im Moment haben kann. Und ich hoffe, dass sich das ÖFB-Chaos legt und dass der auch unser Trainer bei der WM bleibt. Josef, ist er der Beste.
Warst du ein Euro-Fan? Bist du jetzt einer mit rot-weiß-roter Fahne?
Nein, aber dass einer herkommt und sagt, Schatz, ich habe zwar viel bessere Spieler, nur es gibt im ÖFB kein gescheites System, es gibt letztlich keine gescheiten Trainer und wir könnten viel mehr erreichen. Und das hat der Rangnick wirklich bewiesen, immerhin Achtelfinale und um ein Haar war er ins Viertelfinale gekommen. Also da muss man mal den Hut heben und das ist okay. Und für österreichische Verhältnisse ist das eher eine Revolution. Ja. Dass einer kommt, hey Leute, ich weiß es besser als ihr, die da schon seit Jahren am gleichen Platz sitzt. Ja. Also ich muss sagen, Hut ab, war total positiv, gibt es überhaupt nichts. Und dass der eine politische Meinung hat, der Jürgen Klopp von Liverpool hat auch eine politische Meinung.
Ja, aber ich bin der Meinung,
und ich darf auch ruhiger
man
sein.
Sollte im Sport Sport machen und der Politik.
Ja, aber du kannst nicht.
Du sagst, Sport kann in der Politik durchaus sein.
Ja, kann sein, aber er soll es aber nicht vor einem Spiel sagen, ja, sondern er soll sich aufs Spiel konzentrieren. Aber als Privatperson muss er eine politische Meinung haben.
Für dich ein Mann des Jahres?
Im Fußball in Österreich auf alle Fälle.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornwiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live. Das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der Juni 2024. Die Highlights.
Jahresrückblick 2024 bei Fellner Live. Mit der EU-Wahl im Juni, mit dem beginnenden großen Wahlkampf, mit Donald Trump und seinen Prozessen, mit Benko und seiner Pleite, vor allem aber mit einem Mann, der uns society-mäßig in Atem gehalten hat. Richard Lugner. Zuerst brachte er uns Priscilla Presley zum Opernball, dann verliebte er sich über ein Inserat in der Tageszeitung Österreich in seine neue, nächste große Liebe, Simone. Und kaum hatte er sie gesehen, kaum hatte er sie geküsst, kaum hatte er mit ihr die Beziehung begonnen, gab's auch schon die rauschende Hochzeit. Juni 2024, Richard Lugner heiratet mit sage und schreibe 91 Jahren seine junge, neue, nächste Ehefrau. Die weiß ich wievielte. Ich habe irgendwann einmal zu zählen aufgehört, muss man sagen. Es war ein rauschendes Fest. Es wurde live auf OE24TV 12 Stunden lang, bitteschön, 12 Stunden lang, vom Beginn in der Früh bis zum Ende am Abend übertragen. Und es gab tatsächlich hunderttausende Zuschauer, Quotenrekord für eine ganz normale Hochzeit, nur dass sie eben von Richard Lugner inszeniert wurde. Schauen Sie sich das an. Richard Lugner und seine Simone bei der Hochzeit, die besten Szenen und dann Simone Lugner im Interview bei Natalie Meiters.
Die erste Partnerin, die ich habe, die in einer Tanzschule war und wie wir beim der Ruhe fahren, haben sie uns hingestellt und haben schon gesagt, spielen schon Walzer. Ich habe mir gedacht, wir bringen es nicht zusammen, aber sie kann traumhaft tanzen.
Wer führt?
Ja, das ist die Sache vom Mann schon.
Gilt das auch für die Ehe?
Es ist seine Aufgabe.
Ja. Weil
Wir haben eine partnerschaftliche Beziehung oder Ehe, wenn Sie wollen, und wir streiten nicht wer macht das, wer macht das. Wir sind uns wirklich bei allen einig, wir verstehen uns hervorragend.
Ich bin jetzt gerade in einem Interview gefragt worden, wer glaubst du, hat die Hosen an in der Beziehung? Und ich habe gesagt, ich glaube, ihr tragt beide Hosen, oder?
Nein, ich sage sehr gern Hosen, ja.
Ja, aber wir verstehen uns hervorragend. Wir wohnen ja schon seit dem Opernball zusammen und es hat noch nie irgendein nichts gegeben.
Herr Luna, heute ist hier beim Staatsamt, sieht dann im Oktober geht es weiter. Was kann man sich denn da freuen?
Na ja, für heute ist es traumhaft bis jetzt gewesen. Wir haben auf die Autos, für die Besucher, für die Gäste, haben wir heute in der Politecher montieren lassen. Stunde, aber es war gar nicht notwendig. Die Fahrt hierher war allein schön. Und die vielen Leute, die Faschingsgilden haben mich unten empfangen und auf der Straße waren ihre vielen Leute. Wir haben die ganze Straße blockiert.
Die überraschende Faschingsgilde, die spontane, die ist also geglückt. Was haben Sie denn gedacht? Was ist denn da auf einmal los, als Sie runtergekommen sind?
Ja, ich habe ja schon vorher ein paar gesehen und die haben gesagt, wir haben heute ein Treffen. Gut, aber man dachte, es reicht. Für uns was machen, habe ich ja nicht gewusst.
Simone, du hast nur 3 Tage frei für die Hochzeit, du arbeitest quasi nicht.
Drei heutigen Tag, Montag und Dienstag.
Er hat Simone gesagt.
Es fängt schon an. Warum hast du nur so wenig Urlaub bekommen, ich meine, wenn man heiratet?
Naja, schau, das war ja ungeplant. Wir planen bei uns in der Firma immer im Dezember die Urlaube. Und da war ja von unserer Heirat noch keine Spur. Und jetzt habe ich halt gestern noch gearbeitet und heute habe ich frei und noch 2 Tage, die man für die Hochzeit bekommt. Dann gehe ich wieder arbeiten.
Und Sie wirken so entspannt, Herr Lugner. Die letzten Woche waren Sie ja beim FX2 am Wörthersee. Hat es was geholfen? Sie sind wirklich entspannt.
Naja, ich habe Probleme mit dem Magen gehabt und deswegen habe ich nur 1 Kilo abgenommen. Aber ich habe es ziemlich jetzt in den Griff gekriegt. Und es ist bis jetzt, seit ich mit ihr verheiratet bin, haben wir eigentlich nur eine Stunde sind wir nur glücklich. Das alles, die Hochzeit, die Rede von der Standesbeamtin, die vielen Leute von der Faschingsgilde, von denen wir nichts gewusst haben, die vielen Leute auf der Straße und die Autofahrt war schön. Also,
Apropos Autofahrt, du könntest quasi die Lugnerin der Herzen werden. Das Winken hast du schon perfekt drauf.
Ja, da habe ich dann immer gesagt, na wink ein bisschen.
Geschenke habe ich gesehen.
Aber haben Sie ein Geschenk für
die
Simone?
Ja, eine Morgengabe. Ich habe gesagt, das hat noch nie eine gekriegt, aber ich habe mir es überlegt, es gibt morgen in der Früh eine Überraschung.
Aha, das bin ich überrascht.
Was Kleines, das funkelt oder was Großes, das Räder hat?
Funkelt.
Simone, was macht für dich eine glückliche Ehe?
Passe zum Ring.
Was muss der Partner haben oder können oder wie? Wie stellst du dir den perfekten Herrn oder Frau? So wie er ist, genau. Ja, sonst hätte ich ihn nicht geheiratet. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich hoffe, er ändert sich nicht nach der Hochzeit. Also. Und welche Gemeinsamkeit teilt sie so? Die Liebe für das Schöne, das Genießen.
Am Abend früh weggehen.
Genau.
Da zu Hause kuscheln.
Der schöne Garten, wo wir liegen können in der Sonne.
Freust du dich auf deinen ersten Arbeitstag in der Lugner City?
Ja, sicher. Ich habe schon gesagt, wann kriege ich endlich meinen Dienstvertrag? Ich weiß ja noch gar nicht.
Weißt du gar nicht, was verdienst?
Nächste Woche kriegst du immer.
Und was wirst du in der Lugner City, was wird sie genau machen? Weiß man das schon?
Mich unterstützen, beziehungsweise vielleicht Geld eintreiben von M bis Z oder von A bis M. Aber sonst generell mich unterstützen und ich muss sie ja einschulen, weil ich lebe ja nicht ewig, aber sie wird mich überleben.
Aber ich hoffe, es dauert noch lang, bis
mein Herr Herzspezialistin, habe gesagt, 8 Jahre lebe ich leicht noch.
Erzähl uns doch nochmal, wie war dieser Tag für dich? Was war das Erste, was du dir in der Früh gedacht hast?
Also ich habe schon die Nacht davor, also zuerst war ich davor eigentlich nicht so nervös und so gestresst, sondern das Wichtigste für mich war, dass ich Kleider habe. Nachdem das abgeschlossen war, war ich eigentlich relaxed und der Richard hat den ganzen Stress gehabt. Und ich habe in der Nacht aber dann echt schon schlecht geschlafen und war dann schon sehr nervös. Und in der Früh hat er immer so einen striktes Konzept gehabt. Das sind 7 Seiten mit Uhrzeit, minutiös, wann was zu passieren hat. Ne? Und da war eben der Beginn in der Früh. Das Fernsehen ist bei uns und er übergibt mir den Brautstrauß und ich fahre dann ins Hotel.
Was geht einem da durch den Kopf?
Naja, ich habe mir gedacht, okay, wenn er es so machen will, kein Problem. Ich habe mir gedacht, ob es irgendwie anders dann ist, aber nein, also es war kein Fernsehen da. Wir haben ganz normal gefrühstückt und irgendwann sage ich zu ihm, du, die müssten schon da sein. Und er so, ah ja, naja, wo sind die? Und dann ist er nervös geworden. Mhm. Ne? Und dann, die sind eben dann nicht gekommen. Und ich habe dann nur noch gesagt, na, gib mir schnell den Brautstrauß, weil ich muss jetzt schon fahren, weil sonst komme ich zu spät ins Hotel. Und so war das dann halt schon in der Früh, nicht so geplant, wie er es geplant gehabt hat. Aber macht nichts.
Aber typisch Richard, oder? Also das ist irgendwie immer alles nicht ganz nach Plan gelaufen, aber dann dadurch umso lustiger geworden und umso besonderer. Wie ist dann der Tag weiter verlaufen? Du bist dann zum Hotel gefahren. Wo genau wart ihr da? Erzähl das nur nochmal, dass unsere Zuschauer, die auch nicht dabei waren, vielleicht sich nochmal daran erinnern können.
Also wir hatten dann 2 Fernsehteams, von OE24TV. Das eine Team war bei mir und das andere Team war beim Richard. Und dann beim Nachher-Anschauen habe ich erst gesehen, was bei ihm alles abgegangen ist, ne? Weil ich kenne nur meine Seite. Mhm. Und ich bin eben ins Kau-Hotel gefahren, in die Suite, wo ich mich vorbereitet habe, also mit Make-up. Meine Schwester hat mir das Make-up gemacht und dann habe ich einen Hairstylisten noch gehabt.
Das war alles in der Früh noch, oder?
Also das war alles am Vormittag, ja.
Genau. Und gab es da schon ein Gläschen Prosecco oder habt ihr es nett gehabt? Also ja. Erzählt uns vielleicht so ein bisschen hinter den Kulissen, was man nicht gesehen hat. Obwohl, wir waren ja auch dabei. Also im Endeffekt gibt es da gar keine Geheimnisse wahrscheinlich.
Nein, ich habe dann den Brautstrauß, zuerst hat ihn der Richard vergessen, dann habe ich ihn vergessen. Ich habe ihn aufs Auto gelegt und dann habe ich noch alles andere aus dem Auto auch rausgeräumt und dann habe ich ihn im Auto liegen lassen. Und im Hotelzimmer dann irgendwann komme ich darauf, der Brautstrauß ist nicht da. Und habe es überlegt, wo habe ich den? Und habe gedacht, hoffentlich ist er noch da. Meine Schwester ist dann runtergelaufen, aber eh noch auf meinem Auto, weil mein Auto war irgendwo ganz weit weggeparkt in der Garage, also eh nicht so sichtbar, weil wenn der weg gewesen wäre.
Naja, da hätte man sicher auch eine Lösung gefunden.
Ja, ich hätte dann den Blumenstrauß im Grauhotel mitgenommen.
Genau. Okay, und dann wart ihr im Rathaus und du hast ja auch einen sehr emotionalen Moment gehabt. Kannst du uns den vielleicht nochmal in Erinnerung rufen?
Na, es war, ich wollte, dass die Lydia singt, weil ich finde, dass sie sehr schön singen kann und ich habe mir da extra 2 Lieder ausgesucht, die vom Text her sehr viel aussagen. Und ich bin halt schon reingekommen mit meinem Vater, der hat mich geführt und da habe ich schon versucht, meine Tränen zu unterdrücken, weil das war dann schon sehr emotional auch, aber dann eben, wie die Lydia gesungen hat, Can You Feel the Love Tonight, da habe ich dann nicht mehr zurückhalten können, aber auch nicht zurückhalten wollen, weil so wie es ist und wenn man halt weint vor Freude, dann weint man vor Freude und der Richard schaut mich so, na, du brauchst ja nicht weinen.
Und jetzt, wie viele Gäste waren bei eurer Hochzeit dabei?
Das war ein sehr kleiner Raum nur und das waren dann 50.
Und hättest du die Auswahl der Gäste genauso getroffen oder war da schon noch viel Richards Meinung gefragt?
Nein, wir haben die Gäste gemeinsam ausgesucht. Ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall, dass die Familie dabei ist. Da hat er dann zu mir gesagt, naja, da kommen von mir dann nicht viele. Da habe ich gesagt, naja, zuerst einmal die Familie und dann weiten wir es halt aus auf den engsten Kreis. Und dann hat er mich halt schon gefragt, auch wen ich kenne, weil wenn da ganz Unbekannte sind auf der Hochzeit. Mhm. Also wir haben schon gemeinsam geschaut von seinem engsten Kreis. Und dann war das so abgesprochen.
Und danach wurde ja auch ein bisschen gefeiert im Palais Auersperg.
Ja.
Wie war das dort? Also es war ja nicht so eine lange Feier. Richard wollte ja möglichst früh ins Hotel zurück.
Ja, aber es war auch gut so, weil, also nicht, dass die Feierlichkeiten haben, es war jetzt nicht wenig, es waren glaube ich 3-4 Stunden, oder? Ich kann mich erinnern. Ich weiß nur, dass die Hochzeitnacht länger war als die Feier. Aber
auf die kommen wir noch zu sprechen.
Genau. es war so, ich habe zuerst zum Richard gesagt, ich wollte ja die ganzen Medien nicht dabei haben. Ist natürlich für ihn sehr schwer, ne? Ich habe gesagt, du Richard, wenn ich dann dort bin beim Essen und da will ich einfach ich selber sein und nicht die ganze Zeit schauen müssen, halte ich die Gabel richtig und wie schaue ich aus, aber in dem Moment dort, da habe ich alles vergessen gehabt. Da war nur er und ich und unser Fest, also es waren sehr viele Medien dabei, aber ich habe sie alle ausgeblendet. Ja. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert und die Feierlichkeiten selber sind auch nicht so reibungslos vonstatten gegangen, wie Richard auf seiner Liste gehabt hat. Da ist er dann schon nervös geworden und hat natürlich auch seine zwei Mitarbeiter, den Herrn Friede und die Frau Siegel, nervös gemacht, weil er das umplanen wollte dann noch. Und ich habe zu ihm gesagt, Richard, es weiß keiner, wann wer auftritt und es ist egal.
Aber er wusste es.
Er wusste es, ja. Aber sie haben alle gesagt, sie bewundern das. So, er ist so ruhig geblieben, er ist überhaupt nicht ausgezuckt. Es war alles ganz chillig.
Und jetzt können wir noch mal zu Richards Lieblingsthema kommen, die Hochzeitsnacht. Es gab ja viele Gerüchte, Mythen. Er hat selbst darüber gesprochen am nächsten Tag. Wie war die Hochzeitsnacht jetzt aus deiner Sicht?
Sie war... Also wir sind aufs Hotelzimmer gekommen und dort haben wir uns auch natürlich lang unterhalten, weil wir hatten ja überhaupt an diesem Tag noch keine Privatsphäre. Wir haben uns dann eben auch unterhalten über die Hochzeit und wie es uns jetzt geht und die Flitterwochen. Und wir haben auch Asti getrunken, weil ich habe extra ein Asti bestellt. Das Grau Hotel wollte uns zwar einen Champagner geben, aber ich wollte halt was Leckeres trinken. Und ja, und dann haben wir uns halt zurückgezogen in sein Schlafzimmer, um die Hochzeit zu vollziehen. Mhm. Da ist er gleich zu Beginn aus dem Bett gefallen.
Also doch noch Geheimnisse.
Ja, da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wenn er sich da jetzt verletzt hätte, dann wäre gleich alles vorbei gewesen und wir hätten die Rettung gebraucht und das gleich nach der Hochzeit. Aber es war gut, er hat sich noch mit dem Nachtkastel so irgendwie so halb aufgestützt. Ich habe ihn dann noch so aufgefangen, aber so richtig, er war zu wild. Er ist rein ins Bett und gleich wieder raus. Ja.
Ja, Wahnsinn. Danke für diese spannende Anekdote. Da erfährt man ja wirklich noch Dinge, die man nicht wusste über die Hochzeit und die Hochzeitsnacht. Die Hochzeit war so, wie du es dir vorgestellt hast, oder hättest du dir eben eine viel privatere Zeremonie gewünscht?
Ich wollte ursprünglich immer heiraten am Strand. Mhm. Und da unterrichtet gar nicht. Aber er hat gemeint, wir können dann, wenn wir auf den Malediven sind, dann machen wir halt eine Zeremonie. Aber die eigentliche Hochzeit, damit halt alle kommen können, so, das sollte schon irgendwo dann in Wien sein und natürlich total prächtig. So, wie er sich halt vorstellt. Aber sie war sehr schön.
Ja, da war noch unser aller Mörtel, unser geliebter Mörtel, der große Charmeur und Liebesbolzen der Nation, der mit 91 Jahren zum x-ten Mal vor den Traualtar getreten ist und das alles live auf OE24TV. Was war das für ein Jahr, dieses 2024? Das war der Juni. Morgen geht's weiter mit dem spannenden Juli. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Morgen bei Fellner Live. Der Juli 2024, unter anderem mit Gerald Gross und Sebastian Bornmänner. Ich freue mich auf Sie.